würde immer mal fragen, wer hat eigentlich die Deko hier vorne gemacht? Das ist wunderschön. Kriegt man Melanie, herzlichen Dank. An deine Mutter, bitte herzlichen Dank. Sehr schön. Fühlt man sich so ein bisschen im Urlaub? Mit der Predigt wird es heute nicht so urlaubsartig, aber ich bete mal trotzdem dafür. Jesus Christus, wir freuen uns darauf, wenn du uns begegnest. Du hast so viele Möglichkeiten und ich bitte, dass du es heute auch durch dein Wort tust und uns vorbereitest, unser Herzen öffnest, ja, damit du in uns das bewirken kannst, was du dir vorgenommen hast für heute. Danke für deine lebendige Gegenwart. Amen. Ja, die Christa Roos hat ja für diesen Monat die Gottesdienstleitung und die fragt immer relativ früh, was kommt an den 4, 5 Sonntagen so. Und ich habe einfach so in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ach, Juli wäre doch mal schön, Texte der Ermutigung aus den Evangelien zu nehmen. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und bin auch wirklich fündig geworden. Beim letzten Mal, ihr erinnert euch vielleicht noch, die da waren, habe ich über dieses Wort gepredigt, wo Jesus einlädt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen, erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich finde dieses Bild schon sehr eindrücklich von dem Joch. Und da habe ich gedacht, ach, dann schaust du mal weiter für das nächste ermutigende Wort. Und dann habe ich geschaut und geguckt und gesucht. Und habe mich dann letztlich entschieden für einen Predigttext, der im Kontrast dazu steht, zu diesem einladenden, ermutigenden Wort. Nämlich, im Endeffekt geht einer entmutigt und traurig von Jesus weg. Und Jesus verwendet dann zur Erklärung dessen, was da gerade passiert ist zwischen ihm und diesem Menschen, verwendet er auch ein sehr eindrückliches Bild, Dirk Johann. Ah, ihr ahnt, also die Leute, die Sonntagsschule und sowas mitgemacht haben, wissen schon, worauf es heute hinausläuft, genau. Es geht von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, dass ein Kamel, sagen wir mal, durchs Nadelöhr geht. Also links ist das Kamel. Also dieser Kontrast, dass Jesus auf der einen Seite sagt, kommt her zu mir alle, so die ganz weit die Arme aufmacht, und hier die Unmöglichkeit, dass jemand ins Reich Gottes kommen kann, was relativ ähnlich ist. Ich möchte jetzt den zu passenden Predigttext auch mal dazu lesen und ich habe ihn aus Markus 10 genommen. Und als Jesus sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm, Lehrer, das alles habe ich befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, und folge mir. Der aber war entsetzt über diese Worte und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer kommen doch die Begüterten ins Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander, ja, wer kann dann gerettet werden? Jesus blickte sie an und spricht, beim Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott. Denn alles ist möglich bei Gott. Ausgangspunkt dieser Erzählung ist ein Mann, der nicht mühselig und beladen ist. Und dieser Mann kommt auch nicht zu Jesus, um ein Jünger oder sonst was zu werden, sondern er kommt zu Jesus, um ihn Rat zu bitten, und er erweist Jesus ganz viel Respekt und Ehre. Er kniet vor ihm nieder, betitelt ihn mit guter Lehre. Und man fragt sich natürlich immer, was will der Mann eigentlich? Was erwartet er von Jesus? Und ich hatte da so ein Bild vor Augen, Dirk Johann. Dass der Mann quasi sein Leben wie so ein Puzzle sieht, es fast fertig ist und ein Puzzleteilchen fehlt noch. Und das sucht er, damit alles komplett ist und damit alles schön in Ordnung ist und klar ist. Und dazu geht er zu Jesus, weil er hofft, sich die entsprechenden Informationen dort holen zu können. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben, ist seine Frage. Der Mann macht sich Gedanken über sein Leben, denn die Frage nach dem ewigen Leben zu stellen, wo werde ich das verbringen, wie kann ich das bekommen, ist ja eine der wichtigsten Fragen, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Also von daher, dieser Mann ist nicht oberflächlich. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gefragt worden seid, sag mal, du bist Christ, kannst mir sagen, wie man das ewige Leben erben kann. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal erlebt habt. Denn diese Frage setzt ja zwei Erkenntnisse voraus. Die eine setzt voraus, was wir alle wissen, aber oft nicht wahrnehmen, ich werde sterben. Mein Leben endet zunächst einmal mit dem Tod. Und was ist dann? Und wie kann ich das vorbereiten? Und das zweite Erkenntnis ist halt, ja, mein jetziges Leben ist dazu da, das ewige Leben in irgendeiner Weise vorzubereiten. Das sind zwei wichtige Erkenntnisse, die dieser Mann offensichtlich hat. Was kann ich jetzt schon tun, um das ewige Leben zu erben? Der Mann stellt diese Frage mit einem exzellenten Begriff. Er fragt nach Erben. Erben war in Israel relativ gut geregelt. Wenn man in die Gesetze des Mose reinschaut, dann ist ziemlich klar, wer wann was wie erbt. Also Erbstreitigkeiten sollten eigentlich nach dem Gesetz des Mose nicht vorkommen. Das Erben hat im Alten Testament ein sehr klares Ziel. Das finde ich interessant. Es geht um Sicherheit. Das Erbrecht zielt darauf ab, dass der Erbbesitz, was schwerpunktmäßig Land war, in der Familie bleibt. Also, dass niemand oder eine Familie nicht dauerhaft arm werden darf. Der Hintergrund ist das eigentümliche Besitzverständnis. Gott sagt, Israel, das Land gehört mir. Und ich stelle es euch zur Verfügung. Und dann wurde das Land ja verlost und jede Familie bekam dann so seinen Teil. Und das ist unveräußerlich, das darf eigentlich die Familie nicht verlassen. Wenn jemand mal verarmte, aus welchen Gründen, und es dennoch verkaufen musste, dann kriegte er es alle Jubeljahre zurück, wie wir so schön sagen. Das ist das Erlassjahr. Nach 50 Jahren fiel das Ding also wieder zurück an die Ursprungsfamilie in der Theorie. Eigentlich eine geniale Idee, aber es ist in der Praxis nie gemacht worden. Aber die Idee dahinter stand, nach 50 Jahren sind alle Schulden bezahlt, egal wie, und dann kriegen die das Land zurück, damit man wieder neu anfangen kann. Dass jede Familie Sicherheit hat, ja, wir kriegen unser Ding, unser Land wieder zurück. Eine tolle Idee, finde ich. Und diesen Begriff benutzt dieser Mann und sagt, wie kann ich das ewige Leben erben? Wie kriege ich Rechtssicherheit über das, was nach dem Tod ist? Also genial gemacht. Jesus antwortet so dreizügig, könnte man sagen. Die erste ist ein bisschen schroff, sagt er, was nennst du mich gut? Also für diese Frage ist Gott zuständig. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Die zweite sagt er, ja, du hast recht, jetzt kannst du was tun. Du kennst die 10 Gebote, 6 nennt Jesus, tu das und dann wird es laufen. Und der Mann ist glücklich, sagt, wow, von Jugend an mache ich das, klasse, dann habe ich das Ding ja in der Tasche. Ja. Und dann schreibt Markus eine sehr, sehr schöne Bemerkung. Er sagt, Jesus sah den Mann an und gewann ihn lieb. ein sehr intensiver Ausdruck, dass Jesus diesen Mann wirklich ins Herz schloss. Wenn er vorher noch so ein bisschen schroff wirkte, das ist jetzt aber spätestens vorbei. Er gewann ihn lieb und auf dieser Basis der Liebe, der Annahme, kommt jetzt die dritte Antwort, auf die wir uns alle freuen. Eins fehlt dir, geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Bei uns in der Ehe ist das manchmal so, dass ich meiner Frau lieber nicht klare Fragen stelle, weil ich sonst klare Antworten bekomme. Und die passen mir nicht immer. Also ein gutes Beispiel, meine Frau ist heute nicht da, die ist krank. Deshalb kann ich jetzt, ich erzähle es nicht weiter. Ich hatte die tolle Idee, unsere Wiese als Obstwiese zu gestalten. Mein Neffe hat mir ein paar Bäume gemacht und dann habe ich also auf unsere schöne Wiese 4, 5 Bäume gesetzt und habe meine Frau aber vorher nicht gefragt, ob ich das tun kann. Die kam also samstags, die war nicht da, konnte ich auch nicht fragen, ne? Dann kommt die mittags wieder, guckt auf die Wiese und da hat sie gefragt, warum ich sie nicht gefragt hatte. Ja, weil ich halt keine klare Antwort haben wollte. Im Endeffekt ist die Wiese jetzt so wie früher. Und ich habe ein paar Bäume verschenkt. So ist das bei uns. Also, der Mann stellt eine klare Frage und Jesus gibt eben auch eine klare Antwort. Und das finde ich klasse. Also, bei Jesus muss man halt immer gucken, ob man es wirklich wissen will. Will man es wirklich wissen? Eins fehlt dir, geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Heißt dann übersetzt, dann wirst du das ewige Leben erben. Stellen wir uns vor, wir hätten uns gewagt, so was Jesus zu fragen, hätten diese Antwort bekommen. Wie hättest du reagiert? Also ich merke, ich würde sofort fragen, drei Fragen, was werde ich dann essen? Also angenommen, ich machte das. Wo werde ich wohnen? Wovon werde ich mich kleiden dann später mal? Da bin ich ja abhängig von. Ja. Der Mann ging traurig weg. Man hätte sich ja vorstellen gesagt, wow, Jesus, danke. Genau das wollte ich wissen. Ich will das ewige Leben haben und das bisschen, also mein Besitz, alles kein Problem. Aber so läuft es halt nicht. Und damit sind wir beim Thema Reichtum. Das Schöne beim Reichtum ist, ich habe jetzt in meinem ganzen Leben einen einzigen Christen kennengelernt, der mir gesagt hat, ich bin ein reicher Mann. Wir alle anderen kommen gerade so über die Runden, ne Björn? Ist eigentlich immer zu knapp und es gibt also so viel reichere Menschen als wir. Eigentlich betrifft uns das Thema nicht so wirklich. Also der Mann, der gesagt hat, ja, ich bin ein reicher Mann, der konnte sehr entspannt mit seinem Reichtum auch umgehen, sehr vorbildlich. Aber wir anderen halt eben eher so nicht. Also kommen wir zum Thema Reichtum. Reichtum wird in der Bibel nicht grundsätzlich kritisch gesehen. Also wenn ihr das Alte Testament anguckt, Abraham, Isaac, Jakob, wenn Gott sie segnete, bedeutet das immer, dass sie reich waren. Ne? Also amerikanisches Wohlstandschristentum kommt ja daher. Wenn der Herr mich segnet, bin ich reich. Bin ich ein erfolgreicher Prediger, bin ich reich. Ja, so einfach ist das. Jesus lebt vom Reichtum von Frauen. Lukas 8, Vers 3. Sie unterstützten ihn mit ihrem Besitz, mit ihrem Reichtum. Das heißt, auch dieser, sag mal, dieser anspruchslose Lebensstil Jesu wird von irgendwem bezahlt. Menschen, die also im Glauben rausziehen, dass der Herr sie versorgt, irgendwer bezahlt dafür. Irgendwer arbeitet dafür, bezahlt dafür, ist irgendwie klar. Also Frauen finanzieren Jesus. Soweit erstmal. Jesus hatte ja auch einen Kassierer. Ja? Das heißt, es gab irgendwie Geld, selbst wenn das der Judas war. Von daher haben die Kassierer immer einen schweren Stand in der christlichen Tradition, aber eigentlich hatte Jesus auch seine Finanzen geordnet. Jesus redet erstaunlich oft vom Geld. Von 38 Gleichnissen sind 16 Gleichnisse vom Geld. Und Statistiker sagen, es gibt circa 430 Verse, die handeln von der Rettung, vom Glauben. Und 2084 Verse befassen sich mit dem Thema Haushalterschaft, Verantwortung des Menschen für Geld und Finanzen. Also, könnte man ja öfters übers Geld predigen, ne? Aber ist halt auch nicht, ja gut. Warum redet Jesus bei diesem Mann über den Reichtum? Das hat grundsätzlich mit Reichtum zu tun, das haben wir schon gemerkt, wenn ich so frage, wie hätte ich reagiert, als Jesus, wenn mir Jesus das sagen würde? Verkaufen alles, was du hast, dein Rad zum Beispiel auch und so. Was löst das bei mir aus? Reichtum hat halt die Tendenz, gottähnliche Züge zu haben, weil Reichtum unglaublich viel ermöglicht. Es verleiht Sicherheit in gewissem Maße, es verleiht Freiheit, Macht und Einfluss. Es lässt Wünsche wahr werden, man kann mit Reichtum Freude erzeugen bei sich und bei anderen, es befriedigt Bedürfnisse, es geht Faszination aus und es gibt wenig Mittel, die Ähnliches bewirken wie Reichtum, wie Besitz, das ist so. Und keinem anderen Mittel wird auch so viel Zeit und Anerkennung geopfert wie dem Reichtum. Und so hat Reichtum, hat Wohlstand die Tendenz, eine sozusagen in sich wirksame Macht zu werden und kann den Menschen also auch besetzen und beherrschen. Und deswegen, glaube ich, predigt Jesus auch relativ oft und auch manchmal eben sehr kritisch über diese besitzergreifende Funktion von Reichtum und von Geld. Bei diesem Mann war das so und er steht zu seinem Besitz und geht traurig weg, weil er reich war. Und es ist klar, unterm Strich, ihm ist das ewige Leben nicht so viel wert wie sein Besitz. Man könnte auch sagen, die Liebe zu Gott ist ihm weniger wert als sein Besitz. Er ist nicht bereit, es loszulassen. Ich glaube, er handelt danach lieber jetzt ein gutes Leben als, wer weiß, ob das stimmt, was Jesus so sagt. Nun hat er aber Jesus ja gefragt, und Jesus gibt ihm eine ehrliche, klare Antwort, damit er das ewige Leben bekommt. Das heißt, Jesus möchte ihn gewinnen. Er möchte, dass sein Herz frei wird für Gottes Liebe und dass er so das ewige Leben bekommt. Das ganze Alte und Neue Testament, immer wenn es um Besitz geht, geht es eben darum, dass Besitz nicht zu einem Götzen, nicht zu einem Gott wird. Ich hatte das schon gesagt, beim Erbe, Grundbesitz, Besitz wird immer als Leihgabe der Liebe Gottes verstanden. Und wenn Gott Opfer fordert und den zehnten Teil vom Einkommen, nur den zehnten Teil, dann ist das immer ein Mittel dagegen, dass man sich selbst nicht überschätzt und denkt, ich habe es mir selber zu verdanken. Und dass man halt nicht vergesslich wird, sondern sich immer wieder auch bei einem Opfer oder beim Gabe des Zehnten sich daran erinnert, es gibt einen, der mir das leiht und ich gebe so ein Stück davon wieder zurück. So erinnert Besitz daran, dass es einen Gott gibt und wird selber nicht zum Gott. Das steckt dahinter. Jesus antwortet ja nicht immer so im Blick auf den Reichtum, wenn Menschen ihn danach fragen. Es gibt eine andere Stelle, wo auch jemand fragt, was muss ich tun, das ewige Leben zu erben? Und da sagt Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Bei dem reichen Mann hier wendet Jesus dieses Gebot einfach nur an. Ganzes Herz, ganze Kraft, ganzer Verstand. Und das heißt, dann lass das andere los, was dich blockiert und was dich besitzt. So kannst du Gott lieben und auch deine Nächsten. Schauen wir mal auf die vierte Folie. Ich werde heute nicht so viel zu dem Kamel sagen, damit kann man ja quasi dieses ganzen Text erschlagen und sich damit befassen, was meint Jesus damit, aber es ist ja irgendwie ziemlich klar. Da blickte Jesus um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer kommt doch die Begüterten ins Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander, ja, wer kann denn gerettet werden? Jesus blickte sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott. Denn alles ist möglich bei Gott. Das heißt also, nicht nur dieser Mann ist traurig, auch die Jünger sind entsetzt über das, was Jesus da sagt. Wer kann noch gerettet werden? Dieser letzte Satz, bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott, habe ich früher immer gedacht, das ist so eine Art Beruhigungspille, die Jesus so quasi, um den Text noch so schön oder diese Geschichte schön abzuschließen, sagt da nochmal so ein bisschen was Ermutigendes. Aber eigentlich glaube ich, dass es der Schlüssel ist zum Verständnis, was Jesus auf dem Herzen liegt. Es ist wirklich der Schlüssel. Denn da weist Jesus auf sich selber hin und auf seinen Auftrag. Gott ist aktiv geworden, um auch einen Menschen wie diesen Reichen dennoch zu erreichen. Der merkt halt, dass er aus seiner eigenen Kraft es nicht schafft, loszulassen. Aber in Jesus ist Gott aktiv geworden, um auch diesen Menschen noch zu erreichen, und zwar sein Herz dennoch zu erreichen. Aus eigener Anstrengung können wir Gott eben nicht so lieben, wie es Gott angemessen ist, wie es dieses Gebot fordert. Es gibt ja ständig Dinge, die um unsere Liebe werben, um unseren Verstand, um unsere Kraft, um alles Mögliche, unser Beruf, Familie, was auch immer, alles viele, auch wichtige Dinge. Aber Gott so zu lieben, wie es ihm angemessen ist, daran scheitert eben nicht nur dieser Reiche, sondern wir doch oft auch. Wo Jesus mit diesem Unmöglichen, das durch Gott möglich wird, hinweist, ist, dass wir Erlösung brauchen. Wir brauchen Erlösung, die wir uns selber nicht machen können. Wir brauchen Erlösung von diesen Bindungen, die gerne unser Herz packen, wozu Reichtum eben wahrscheinlich ganz vorne steht. Von Bindungen, die in Konkurrenz stehen, in starker Konkurrenz zur Liebe zu Gott. Und das ermöglicht Jesus mit dem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Durch die Kraft seines Blutes können, wenn wir wollen, wenn wir das annehmen, erlöst werden von diesen Bindungen. Und das ist nicht ein einmaliger Akt, sondern das müssen wir manchmal immer wieder auch uns in Erinnerung rufen. Je älter wir werden, desto vielleicht auch beruflich erfolgreich werden, desto mehr stehen wir in Gefahr. Ja, ich bin ja einmal bekehrt und getauft und zack, das läuft schon. Aber es kann halt kommen, dass unser Herz gepackt wird von anderen Dingen, zum Beispiel auch von Reichtum. Und dass die Liebe zu Gott immer weniger wird, weil unser Herz mit anderen Dingen blockiert ist. Und so brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, dass er uns davon befreit, unser Denken und Fühlen und Wollen neu macht und es ermöglicht, dass Gott wieder Platz gewinnt in unseren Herzen. Paulus fasst das mal in Titus 3 zusammen. Und auch da wird Ihnen merken, kommt dieses Wort ewiges Leben erben wieder vor. Das hat mich sehr begeistert, dieser Text. Da schreibt Paulus: Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, nicht aufgrund von gerechten Taten, die wir getan hätten, sondern weil er Erbarmen hatte mit uns, da rettete er uns durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung im Heiligen Geist, den er in einem reichen Maß über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht das ewige Leben erben, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Ich habe für mich so gedacht, dass Reichtum, zum Beispiel Geld, so eine Art Prüffeld ist. Dieser Mann, könnte man ja sagen, verweigert Jesus, dass Jesus da mal richtig drauf guckt auf seinen Besitz. Und ich glaube, dass Reichtum, das Geld, das Besitz ein Prüffeld ist, ja, wo wir uns mal fragen: Jesus, hast du mal Lust, mit mir zusammen drauf zu gucken? Guck dir mal an, wie ich mit meinem Geld umgehe, das ja eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, deine Leihgabe ist. Jesus, wie sieht es eigentlich aus? Brauchst du ein bisschen was von deinem Geld? Kann ich dir was zurückgeben? Ich will ein guter Verwalter sein und hilf mir doch, damit so umzugehen, dass mein Herz nicht blockiert ist und dass ich dir gegenüber kalt werde. Und ich glaube, dass Großzügigkeit ein Zeichen dieser Freiheit ist, dass unser Herz offen ist für diese Liebe, die Gott uns ja erwiesen hat in Jesus Christus. Ich wünsche uns dazu ja so eine Freiheit, die im letzten Jahr gut für uns ist, auch wenn es vielleicht am Anfang eher schwierig wird. Und ich wünsche uns, dass wir nicht traurig von Jesus weggehen müssen, weil unser Herz zu sehr blockiert ist. Amen. Wir haben einen Augenblick Stille und dann macht ihr bitte weiter.